Ihr lieben jungen Leute, liebe Schülerinnen und Schüler, auch ihr lieben Älteren, die ihr hier seid, es ist fast schon so etwas wie eine kleine Tradition, dass wir im Herbst jeden Jahres hier die Einkehrwoche haben. Vor 4 Jahren hatte ich die erste Einkehrwoche mit dem Thema Gott ordnet deine Zeit, deine Gedanken, deine Gefühle und so weiter. Ein Jahr später habe ich mit euch über die Bergpredigt gesprochen. Wir hatten einige Themen, Kapitel aus der Bergpredigt uns etwas näher angesehen. Ein Jahr darauf haben Geschwister Noack die Einkehrwoche gestaltet. Und diesmal möchte ich mit euch über einige Berge und Täler sprechen. Und zwar wirklich über Gipfel, über Berge und auch über einige Täler. Es sind zum Teil bekannte Berge oder auch unbekannte Täler. Ich weiß nicht, ob jemand sofort auf Anhieb weiß, welche Begebenheit in der Bibel mit dem Terebinthental zusammenhängt. Ich habe einige ausgewählt und möchte einfach so an jedem Abend und auch am Sabbatvormittag dann einen bekannten, relativ bekannten Textzusammenhang mit euch durchgehen, ihn befragen auf die allgemeine Einsicht, die er vermitteln soll, und dann auch konkret fragen, was heißt das für uns. Aus dem damaligen Geschehen wollen wir also herausarbeiten, was das für uns heute konkret bedeuten kann. Wobei ich von vornherein feststellen möchte, hier in dem Zusammenhang, dass ich eben das hier vortragen werde, was ich aus diesen Begebenheiten entnehme. Das muss nicht immer mit dem übereinstimmen, was die klugen Kommentare dazu schreiben. Das muss auch nicht mit dem übereinstimmen, was ihr vielleicht sofort denkt, wenn ihr diesen Schriftabschnitt lest oder hört. Ich werde manchen Kerngedanken also weglassen und vielleicht an einer Randfrage eine Beziehung zu heute versuchen zu knüpfen. Heute Abend habe ich das Thema formuliert: Risiko, Gesellschaftsspiel oder Lebensform. Ich weiß, dass es ein solches Spiel gibt. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Als damals das andere berühmte Spiel aufkam, Monopoly, da habe ich tüchtig Häuser gekauft und Bahnhöfe. Aber das jetzige Risikospiel kenne ich also nicht, aber ich weiß, dass es junge Leute relativ lange festhalten kann. Dass man unter Umständen da Stunden verbringt, und mir fiel das einfach so ein als Thema. Ich werde also nicht über das Gesellschaftsspiel sprechen, sondern über den Begriff Risiko mit einem biblischen Berg in Zusammenhang bringen. Ich werde an jedem Abend versuchen, auch das Wort, um das es hier geht, in seiner Herkunft etwas zu beleuchten, also den sogenannten etymologischen Hintergrund liefern. Und das Wort Risiko ist relativ einfach zu beschreiben. Es ist erst im 16. Jahrhundert aus dem Italienischen entlehnt und meint so viel wie Wagnis, Gefahr und Verantwortung. Risiko hat also nicht nur etwas mit gefährlichen Situationen zu tun, vom Wort her hat es auch etwas mit Verantwortung zu tun. Nun könnte ich euch eine spannende Geschichte zunächst erzählen zum Thema Risiko. Ich möchte vielmehr einen anderen Einstieg wählen. Ich möchte euch fragen, ohne dass ihr konkret antworten müsst, wie ihr euch selbst einschätzt. Also kurz innehalten, was seid ihr für Leute? Seid ihr risikofreudige Menschen oder seid ihr eher solche, die das Risiko scheuen? Denkt mal kurz darüber nach. Autofahrer zum Beispiel, nicht? Die meisten von euch haben ja einen Führerschein, manche können deshalb auch schon fahren. Das muss ja nicht identisch sein, nicht? Wie überholt ihr zum Beispiel? Ist da also immer so ein klein bisschen der Nervenkitzel dabei, klappt's oder klappt's nicht? Oder wenn ihr von der Marienhöhe, Haltestelle Ludwigshöhe oder Marienhöhe, wie sie jetzt heißt, in die Straßenbahn steigt, Habt den Fahrschein oder nicht? Gehen wir das Risiko ein, als Schwarzfahrer erwischt zu werden, oder scheuen wir das Risiko? Wie ist das mit den Hausaufgaben? Für die Jüngeren vielleicht noch manchmal interessantes Problem, das Risiko zu testen. Ist das beim Bergwandern, um jetzt so langsam auf das Thema zu kommen? Bergwandern, ich wandere gerne im Urlaub, aber je älter man wird, umso behutsamer studiert man auch die Karte. Ist das auch ein Weg, den man auch verkraften kann? Das berühmteste Beispiel für Risiko ist ja russisch Roulette. Ihr kennt das? Ja, einige. Das heißt, man hat das früher in Russland als Gesellschaftsspiel gehabt. Ihr kennt alle einen Trommelrevolver, nicht? 6 Patronen gehen da, glaube ich, rein. Und man schiebt nur eine rein und dreht dann die Trommel des Revolvers, ohne genau hinzusehen, setzt dann an und drückt ab. Risiko. Nicht? Entweder lebt man dann noch oder man hat die Wette verloren. Ich möchte einen Text jetzt lesen, den ihr alle gut kennt, und doch bitte ich genau hinzuhören, ob euch vielleicht schon beim Lesen einige Sätze auffallen, die ihr vielleicht früher überhört habt. Es geht um einen Berg, dessen Namen wir nicht kennen, um einen Berg, von dem wir nicht einmal genau wissen, wo er liegt. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 22, von Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne, sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht, daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Meine lieben jungen Leute, das ist ein Text, den man nicht an einem Abend, nicht in einer Woche, vielleicht nicht einmal sein ganzes Leben richtig ausloten kann. Ich habe nicht die Absicht, den ganzen Text jetzt mit euch zu besprechen in all seinen Konsequenzen, sondern ich möchte eure Aufmerksamkeit auf ein paar Aspekte lenken. Gott versuchte Abraham. Die grammatische Konstruktion in diesem Satz ist so, dass Gott auch vom Satzbau her das Entscheidende ist. Es geht hier um Gott und nicht zunächst um Abraham. Das heißt, der Leser, der das hier richtig liest, der kommt gar nicht auf die Idee, dass er vielleicht am Ende des Berichtes ein schreckliches, grausames Ereignis miterleben wird, wie Abraham seinen Sohn opfert. Das ist offensichtlich von vornherein gar nicht geplant, denn Gott versucht, stellt auf die Probe. Nur Abraham weiß das nicht. Der Leser aber, wir wissen, es geht hier um eine Erprobung des Abraham, nicht um den eventuell mit eingeplanten Versuch, dass hier ein Mensch geopfert werden soll. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn der Herr diesem Mann Abraham nachts sagt, nimm Isaak, und er betont zwei Dinge jetzt, deinen einzigen Sohn und zweitens, den du lieb hast. Hier wird nichts ausgespart. Hier ist nicht ein Patriarch, der 20, 30 Kinder hat. Das ist der Sohn, den du lieb hast, sagt ihm der Herr. Das weiß ich. Da ist kein Irrtum möglich. Genau um den geht's. Und das ist dein einziger Sohn. An ihm hängt die Verheißung. An ihm hängt die Zukunft und von diesem Sohn wird gesagt, er soll geopfert werden. Ich weiß nicht, ob diese Rede des Herrn am Anfang der Nacht war, Mitternacht oder gegen Morgen. Ich weiß nur eins, dass wahrscheinlich Abraham in dieser Nacht kein Auge mehr zugemacht hat. Was kann das alles in ihm bewirkt haben? Kannte er nicht den Willen Gottes, du sollst nicht töten? Kann es nicht sein, dass hier Stimmen in ihm wach werden, die vom anderen stammen, vom Widersacher, würden wir sagen? Abraham, du hast dich verhört. Das war ein schlechter Traum, ein Albtraum. Gott erwartet nicht von dir, dass du den einzigen Sohn, den Träger der Verheißung, den Erben opferst, das kann nicht der Wille Gottes sein. Ich hätte gern gewusst, ob Abraham an diesem Morgen mit seiner Frau gesprochen hat. Die Bibel schweigt sich darüber aus. Ich könnte mir nur vorstellen, dass er dieses Gespräch gescheut hat. Sondern da steht, und der Bericht ist hier sehr deutlich, er gürtet seinen Esel, nimmt zwei Knechte, seinen Sohn und dann spaltet er das Holz zum Brandopfer und machte sich auf. Das ist etwas für die damaligen Verhältnisse völlig Normales. Man nahm das Holz mit und es waren in der Umgebung mehrere Stellen, von denen sicherlich nicht nur die Knechte, auch der junge Isaak wusste, das sind Anbetungsstätten, hier hat mein Vater Abraham früher einen Altar gebaut. Und vielleicht wollte er zu einem solchen hingehen. Und nun steht etwas da, das wir nicht überlesen sollen. Am dritten Tag, meine lieben jungen Leute, ein Tag in dieser Anspannung reicht. Wenn der Mann jetzt gegangen ist mit seinem Sohn und die Fragen, die bedrängen ihn doch, die bedrücken ihn doch. Ist das wirklich die Absicht Gottes? Ist das sein Wort gewesen, das ich gehört habe? Und Stunde um Stunde gehen die, ich weiß nicht, worüber die sich unterhalten haben. Ich wüsste gar nicht, wie man auf eine normale Frage jetzt antworten soll. Das ist doch nicht, die sind haben irgendetwas erzählt über das Wetter, über die Landschaft, über die Blumen, über die Tiere. Abraham ist wahrscheinlich still gewesen. Er war schweigsam. Hier heißt es im Text, und sie gingen miteinander. Zweimal kommt das hier im Text vor. Sie gingen miteinander. Das ist eine Redewendung, aus der die Fachleute schlussfolgern, dass sie geschwiegen haben. Natürlich, die patriarchalische Situation, nur wenn der Ältere etwas sagt, das mag ja alles richtig sein, nur einen Tag, ja, und dann die erste Nacht. Vielleicht hatten sie ein kleines Zelt mit und dann lagern sie irgendwo in der Einöde. Und meint ihr, dass Abraham geschlafen hat? Und dann der nächste Morgen. Und noch ein Tag. Und noch eine Nacht. Und dann sieht er den Berg. Ich weiß nicht, woran er ihn erkannt hat. Vielleicht war da eine Wolke des Herrn, wie es manchmal im Alten Testament heißt. Und er sieht genau, das ist es. Ob er jetzt nicht vielleicht den Engel erwartet hat, in der letzten, vorletzten Nacht vielleicht, der gesagt hat, Abraham, ich habe deinen Glauben geprüft, du bist 2 Tage unterwegs gewesen und du bist immer noch fest in deinem Entschluss. Ich habe deinen Glauben erkannt, du kannst wieder nach Hause gehen. Er hört keine Engelsstimme. Er hört keine Stimme Gottes. Er lässt die Knechte stehen und auch das war normal, wenn der Patriarch alleine opfern wollte. Und sie gehen beide und ich möchte, dass ihr deutlich seht, die Fürsorge dieses Vaters. Er gibt dem jungen Mann das Holz zu tragen und das Gefährliche, das Feuer und das Messer, das behält er. Ich weiß nicht, wie alt Isaak war. Schätze, dass er vielleicht 10, 12 Jahre war. Der trägt das Holz. Und dann gehen die beiden auf den Berg und unterwegs, und das ist sicherlich eine der konzentriertesten Situationen der ganzen Heiligen Schrift. Was sprechen Vater und Sohn jetzt, während sie auf den Berg gehen? Es wird nur ein Redeabschnitt mitgeteilt. Vielleicht war es der einzige, der gesprochen worden ist. Und es ist eine ganz natürliche Frage. Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt gewesen, dass Abraham seinem Sohn sagt, worum es geht? Hätte er ihm vielleicht das nicht schon früher sagen müssen? Jetzt ist die Situation da. Die Frage ist gestellt, man kann ihr nicht mehr ausweichen. Und Abraham ist doch, so würden wir annehmen, entschlossen, das zu tun, was Gott gesagt hat. Und da sagt er zu ihm, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Abraham, das stimmt nicht. Du sollst deinen Sohn opfern. Wir wissen nicht, wie wir diesen Text jetzt deuten sollen. Ist das Feigheit? Getraut Abraham sich jetzt nicht, seinem Sohn klaren Wein einzuschenken? Oder ist es die Hoffnung, irgendetwas Außergewöhnliches wird passieren? Und ich möchte, dass ihr die nächsten Sätze richtig versteht. Da verlangsamt sich das Tempo, es wird fast zeitlupenhaft. Schritt für Schritt wird mitgeteilt. Als sie an die Stätte kamen, baute Abraham einen Altar. Der Mann lässt sich Zeit, Stein für Stein sucht er jetzt zusammen. Hier werden Sekunden zu Stunden. Er probiert das, immer wieder vielleicht. Hält es so, bleibt es so? Und dann legt er das Holz darauf. Wieder ein nächster Schritt. Wie man das so schön schichtet, nicht? Für ein Opfer. Ja, und dann kommt das, und das wird in der Bibel hier ohne eine verbale Äußerung mitgeteilt. Er bindet seinen Sohn Isaak und legt ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und ich sagte Zeitlupentempo. Er reckt seine Hand aus, fasst das Messer. Wahrscheinlich will der Autor dieses Berichtes uns klar machen, er zögert bis zum letzten Augenblick, hier muss doch jetzt noch was geschehen, aber es geschieht nichts. Er muss das Messer nehmen und er muss ausholen. Und ich glaube, dass er zugestoßen hätte. Und dann kommt der Engel des Herrn und ruft ihn, Abraham, Abraham, und dann kommt das Wort, das vielleicht ungewöhnlich ist in unserem Umgangsdeutsch, nämlich das Wort von der Gottesfurcht. Ich weiß, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Und jetzt wird das Ganze wieder völlig unsentimental, da wird nicht ein großes Wunder noch zelebriert. Da sieht er plötzlich einen Widder, ob der schon vorher da war, wir wissen es nicht. Jetzt sieht er ihn, jetzt nimmt er ihn, opfert ihn, und die Stätte heißt, der Herr sieht. Meine lieben jungen Leute, ich möchte in die Deutung dieses Abschnittes eintreten mit einer einzigen Bemerkung. Und zwar sind das zwei Sätze, die ich im Alten Testament an zwei Stellen gefunden habe. Zunächst Hiob 9, Vers 12. Es ist die Rede, die Hiob hält, um die Angriffe seiner Freunde zu entkräften. Hiob Kapitel 9, Vers 12. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen, was machst du? Und der zweite Satz, von dem ich jetzt ausgehen möchte, wird dem Propheten Daniel formuliert. Daniel Kapitel 4, Vers 32. Es ist die Rede, die Nebukadnezar hält, nachdem Gott ihn wieder von seiner Krankheit geheilt hat. Vers 32. Gegen alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen auf der Erde. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zweimal die gleiche Formulierung, Hiob und Daniel. Wer kann Gott vorhalten, was machst du hier? Wir wollen in dieser Einkehrwoche nicht einfach so religiöse, theologische, biblische Gedankengebäude errichten. Ich möchte, dass wir uns mit ganz entscheidenden Fragen auseinandersetzen, und zwar mit solchen, mit denen ich auch zu tun habe. Ich bin häufig in der Versuchung, Gott zu fragen, was machst du da? Das kann doch nicht dein Wille sein. Und wer in der Geschichte des Alten Testamentes hätte eher das Recht, diese Frage zu stellen als Abraham? Was soll denn das? Du sollst nicht töten, ist doch Kernpunkt meiner Religion. Und hier ist der verheißene Erbe fast durch ein Wunder zur Welt gekommen. Sarah und ich, wir sind schon längst über das Alter hinaus gewesen. Wir haben deinen Verheißungen geglaubt. Und dann ist uns dieser Sohn geschenkt worden als Zweiter, und ich habe auf deinen Befehl hin Ismael und seine Mutter in die Wüste geschickt. Ich weiß nicht, was mit Ismael geworden ist, aber jetzt habe ich Isaak und ich habe ihn heranwachsen sehen. Und ich weiß, es ist der Träger der Verheißung, dein Wort steht auf dem Spiel. Die Glaubwürdigkeit deiner Verheißung. Wenn das nicht mehr gilt, woran soll ich mich halten? Und ich habe doch fest geglaubt, dass deine Verheißung sich in meinem Leben bewahrheiten wird. Und ich habe das großartig erlebt. Und hier ist Isaak. Und den soll ich opfern. Was machst du, Herr? Meine lieben jungen Leute, und das ist genau das, was wir an diesem Glaubensgipfel lernen. Wir können nicht fragen, was machst du, Gott?
auch wenn wir das gerne wollten, wenn manchmal Situationen eintreten, in denen wir ratlos oder verzweifelt sind. Und glaubt mir eins, und das sage ich als Älterer zu euch, ihr werdet solchen Situationen nicht entgehen, dass ihr in die große Versuchung kommt zu fragen, was machst du, Gott, das kann doch nicht sein. Hier ist etwas, was wir lernen wollen auf dem Gipfel dieses Berges im Land Moria. Abraham glaubte, dass wenn Gott etwas schenkt, und Isaak war ein Geschenk, dass er auch das Recht hat, es wieder zurückzufordern. Und alles, was wir sind und haben, was wir können, worüber wir uns freuen, ist ein solches Geschenk. Deine Gesundheit. Glaubst du, dass dir das Gott geschenkt hat? Und er ist derjenige, der eben auch dieses Geschenk zeitweilig oder wenn es sein Wille ist, auch ganz zurücknehmen kann. Jede Stunde, in der du gesund bist, solltest du wissen, das ist sein Geschenk. Ich bin froh, wenn ich 2, 3 Tage, 3, 4 Wochen, vielleicht mal einen ganzen Monat ohne Migräne leben darf. Das ist ein Geschenk. Ich kenne Menschen, die haben Gelenkrheumatismus. Jeder Tag, den sie vielleicht mal schmerzfrei sind, empfinden sie als Geschenk. Und da gibt es Menschen, die haben so schreckliche Krankheiten, dass sie Tag und Nacht nicht schlafen können. Meint ihr nicht, dass die das Recht haben zu sagen, was machst du, Gott? Und das ist eben die Frage, um die es heute Abend geht. Der Begriff, der das Ganze zusammenhält, ist der Begriff Gottesfurcht. Und wir werden diesen Begriff an fast jedem Abend noch einmal hören. Das ist für mich die zentrale Aussage des Alten und Neuen Testamentes. Wenn du in der Lage sein willst, dieses Leben hier und heute konkret als gläubiger Mensch zu bestehen, wenn du ein Leben führen willst, das nicht nur vor Gott angenehm ist, sondern dass es auch dir Freude bereitet, dann gilt es darum, dass du den Begriff Gottesfurcht konkretisierst, was das für dich bedeutet. Für mich heute Abend bedeutet das, und das lerne ich von dem ersten Berg Moria, vom ersten Glaubensgipfel, dass ich nicht fragen darf, was machst du, Gott? Er ist jenseits unserer Rechenschaftsgelüste, unserer Neigung, ihn mit unserer Elle messen zu wollen. Er ist jenseits der Vorstellungen, die wir uns vom Glück machen und von Harmonie und von Freude und von Leben und. Wenn wir uns einfügen könnten, und das erfordert einen langen Prozess, Abraham war ein alter Mann, der viel erlebt hat, viel erfahren hat mit Gott. Und jetzt ist er so weit, dass er in der Lage ist, Tage und Nächte durchzustehen mit dieser schrecklichen Last und sich nicht die Frage in sein Inneres hineinbäumen lässt, Gott, was machst du? Ich glaube, dass vielleicht ein Abraham 50 Jahre früher vielleicht schon am Morgen, am ersten Morgen gesagt hätte, Herr, nein, das kann nicht dein Wille sein. Vielleicht hätte er noch einen Tag durchgestanden. 3 Tage, inklusive vielleicht 2 bis 3 Nächte, bleibt er unter dieser Aufgabe. Und er durchsteht diese Zeit, weil er es sich vielleicht, ich will nicht sagen abgewöhnt hat, aber weil er in der Lage ist, diese Frage zu vermeiden, was machst du, Gott? Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Ich weiß aber eines, wenn ich sein Wort ernst nehme, dann gibt es eigentlich nur als Lebensprinzip, dass ich mir bewusst mache, ich habe alles als Geschenk. Könnt ihr das glauben? Dass sie eure Fähigkeiten, eure intellektuellen Fähigkeiten, die Fähigkeiten, Emotionen zu haben, Partnerschaften zu knüpfen, Beziehungen zu knüpfen, dass ihr die Fähigkeit habt, das Schöne in dieser Welt zu sehen, dass ihr die Fähigkeit habt, mit anderen Menschen viel Freude zu erleben, dass ihr das alles als Geschenk empfangen habt. Dass wir hier jetzt beieinander sind, ist für mich ein Geschenk Gottes. Es kann sein, dass irgendetwas passiert und wir uns morgen hier an diesem Platz schon nicht mehr zusammenfinden können. Und was dann? Ich habe Situationen in meinem Leben erlebt, dass ich sagen muss, von heute auf morgen kann sich ein Lebensgefühl, etwas, was mich ausgefüllt hat, sofort ändern. Und diese schreckliche Frage, mit der manche Menschen eben dauernd zu tun haben, warum, Herr, mir das, vergiftet nicht nur das religiöse Leben, es zerstört das Leben des Menschen schlechthin. Und das ist das, was im Buch Hiob und im Buch Daniel steht. Wir können Gott nicht mit unseren Maßstäben messen. Und das lernen wir auf diesem ersten Gipfel. Und das meine ich, wenn ich sage, Risiko als Lebensform. Nicht punktuell. Hier mal ein bisschen Risiko und da mal ein bisschen Risiko. Gottes Furcht meint Risiko in diesem Sinn Verantwortung, Überraschung, unter Umständen auch gefährliche Situation als Lebensform. Und meint nicht, dass das Leben dann bedrohlich wird. Ich würde eher sagen, es wird abenteuerlich. Ich bin ständig darauf gefasst, dass irgendetwas Außergewöhnliches passieren kann. In dieser oder in jener Richtung. Es wird ein Leben, das wirklich diesen Namen noch verdient. Nicht einfach nur so ein Dahinleben. Und man lässt sich nicht mehr von irgendetwas beeindrucken. Es wird ein spannendes, ein aufregendes Leben. Ein Leben, das wirklich wieder diesen Namen verdient. Intensiv. Und ich gebe zu, nicht immer nur ein Leben der Freude. Aber auch und vor allem. Seitdem ich das so einigermaßen begriffen habe, macht mir das Leben wieder richtig Spaß. Und da kann manches passieren, auch in der Schule. Es wird mich nicht aus der Bahn werfen. Oder manches passieren, manchmal in Ausschusssitzungen. Oder auch im Familienkreis. Ihr könnt jetzt nehmen, was ihr wollt. Ich habe einen festen Grund. Ich glaube daran, dass Gott mir alles schenkt. Und ich bin bereit, etwas von diesem Geschenk ihm jederzeit zurückzugeben, wenn er es will. Und trotzdem kann ich glauben, dass ich sein Kind bin, weil ich mir einigermaßen abgewöhnt habe, zu fragen, Herr, was machst du?